Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. 2,7 Milliarden ArbeitnehmerInnen, so eine Prognose von Gartner, arbeiten im Außendienst, in der Produktion oder im Dienstleistungsbereich. Der sogenannte Blue-Collar-Bereich galt lange Zeit als weniger wandlungs- und innovationsfreudig, da ihre Tätigkeit häufig als standardisiert und routiniert galten. Doch auch in diesen Berufsgruppen werden neue Arbeitsmodelle und Methoden, die auf mehr Flexibilität und Partizipation der Beschäftigten abzielt, immer wichtiger. Neue Technologien und digitale Lösungen spielen bei der Umsetzung dieser Veränderung eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen es, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, die Kommunikation zu verbessern und das Arbeitsumfeld sicherer zu machen. Unser heutiger Gast, Benedikt Ilk, Mitgründer und CEO von Flip, hat eine Softwarelösung für diese Bedürfnisse von Blue-Collar-Mitarbeitenden entwickelt. Die Idee dahinter, Mitarbeitende eine App zur Verfügung zu stellen, mit der sie effizient und datensicher auf Unternehmensinformationen zugreifen, sowie interne Absprachen und Prozesse wie Urlaubsanträge oder Schichtpläne einfach und sicher digital abwickeln können. Kernfrage heute, New Work im Blue-Collar-Bereich. Wie geht das?
Ihr Benedikt, herzlich willkommen bei Business Class. Hi Thilo, freue mich sehr hier zu sein. Ihr Benedikt, um dich erstmal ein bisschen besser kennenzulernen, ein paar Warm-up-Fragen. Lieber einen Tauch- oder einen Surfkurs machen?
Ganz klar, Surfkurs.
Zu Hause oder im Büro arbeiten?
Ganz klar im Büro.
Stuttgart oder Berlin?
Schwierige Frage. Ich wohne ja in beiden Städten, deswegen.
Sehr diplomatisch. Ja. Zusammen mit Giacomo Kenner hast du 2018 die mitarbeitende App Flip gegründet und vor allem operative Beschäftigte, also Angestellte, die keinen Zugriff auf Firmenhardware haben, den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Erzähl uns doch mal kurz, was dich zur Gründung bewogen hat und wie du auf die Idee zu Flip gekommen bist.
Also ich komme aus dem Corporate-Umfeld. Ich habe früher bei Porsche gearbeitet, habe mich dort mit Data Science-Themen beschäftigt und da Data Science-Themen aufgebaut und dabei bemerkt, wir schaffen es nicht, die operativen Mitarbeiter mitzunehmen und der erste Punkt, die überhaupt zu erreichen, also ein Großteil davon auch in Covid-Zeiten, die wirklich mitzunehmen, also den Informationen bereitzustellen, aber gleichzeitig auch die Frage immer, ne? Also es kommen immer so Bedürfnisse hoch aus den verschiedenen, wir brauchen eine digitale Schichtplanung, wir brauchen digital das, wir brauchen digitale Krankmeldung, jetzt digitale Zeiterfassung gerade ein Riesenthema, ne? Und der Mitarbeiter möchte aber nachher nicht 10 Apps auf dem Handy haben, sondern der möchte eine haben. Und das ist das, was wir tun, das, was wir machen, ist im Endeffekt aus dem Need vor allem entstanden, erstmal die Leute zu erreichen. Und früher hat man, wenn man sich den Vorstandsvorsitzenden gefragt hat von einem DAX-Konzern, wie erreicht er denn seine Leute, hat er gesagt, ich schreibe eine E-Mail. Was der damals meistens vergessen hatte, dass nur 50% seiner Leute überhaupt eine E-Mail-Adresse haben. Die also in operativen Bereichen, im Werk, auf der Fläche, auf der Verkaufsfläche etc. Also eigentlich die Kernwertschöpfung, ne? Die, in der Produktion. Und in der Customer Experience, die werden da eigentlich vergessen. Ja.
Also man kann sagen, eure App öffnet quasi für Blue-Collar-Beschäftigte ganz neue Türen. Wie genau funktioniert denn Flip und wie kann man das ganz genau anwenden?
Gute Frage. Wie funktioniert es? Ich glaube, das Grundprinzip ist erstmal einfach. Wir haben mit einer Zielgruppe zu tun, die hat noch nie einen Videocall gemacht. Die hat noch nie eine offizielle E-Mail geschrieben. Also die hat mit Corporate IT gar nichts am Hut. Deswegen ist Einfachheit das Allerwichtigste. Und wir haben alle Altersgruppen dort drin. Wir haben ganz viele Leute mit einer anderen Muttersprache quasi in Bereichen. Und was wir machen, ist quasi eine eigene App für, das ist die Rewe-App, das ist die McDonald's-App, das ist die Bosch-App für die Leute auf der Fläche, die ganz simpel herunterladen können, dann auch einloggen können. Also wir providen oftmals auch zum ersten Mal den Mitarbeitern eigentlich einen IDP, also eine Credential, sodass ein Mitarbeiter sich auch einloggen kann, oftmals auch mit dem Benutzername. Oder ein Benutzername, das ist dann oftmals die Personalnummer, die zum Beispiel auf dem Ausweis steht. Oder wir machen auch so coole Sachen, wo das Mitarbeiter sich am Handy mit dem Ausweis einloggen können. Eben den Ausweis ans Handy und quasi sind dann eingeloggt. Solche Themen, genau. Das ist ganz spannend. Dann ist der Mitarbeiter in der Applikation, kriegt seine Informationen, kann seine Schichtplanung einzählen, kriegt sein Payroll, ne? Also kann sehen, wie viel er letzten Monat verdient hat, kann auch seine Zeiterfassung machen.
Jetzt hast du schon ein paar Marken erwähnt. Gibt es nochmal so zwei konkrete Anwendungsbeispiele, wo du sagst, das ist so ein typischer Case, wo wir echt einen Painpoint gelöst haben und dann auch gesehen haben, wie das zum Beispiel Produktivität, interne Kommunikation etc. gesteigert hat?
Ich glaube, gerade zum Beispiel der Rossmann, ein sehr, sehr gutes Beispiel, ein super innovatives Unternehmen, 2300 Filialen in Deutschland, gerade diese Retailer. Also die haben zwar eine Zentrale, aber wenn man sich das anguckt, sind es 2300 einzelne Läden auf der Fläche. Und natürlich, wenn man die so zum ersten Mal so zusammenbringt, eine Lösung, wo die sich auch austauschen können, Informationen teilen können, steht ein enormes Innovationspotenzial, weil im Endeffekt das Management auch mitbekommt, was bei den Leuten auf der Fläche und damit eigentlich auch beim Kunden passiert. Und damit können halt Prozesse viel, viel schneller umgesetzt werden als in der Vergangenheit. Die Mitarbeiter, also wir haben Zahlen direkt ein auf so Themen wie Fluktuation, auch auf so Themen wie No-Show-Rate, ne? Also Mitarbeiter unterschreibt, So ein Arbeitsvertrag taucht aber nicht zum ersten Arbeitstag auf. Können wir extrem senken, diese Quote, also dass diese No-Show-Rate runtergeht und solche Sachen. Also da kann man viel, viel machen und wir sind in drei Verticals. Einmal als produzierende Gewerbe, Handel, also handelndes Gewerbe und das dritte auch im Health-Bereich kriegen wir immer mehr inbound. Ja.
Ihr seid ja seit knapp 5 Jahren am Markt und beschäftigt mittlerweile 140 roundabout MitarbeiterInnen. Was waren denn für dich persönlich die wichtigsten Meilensteine?
Ich glaube, eine gute Frage. Unternehmertum ist eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, die Closing von den ersten großen Kunden. Ich glaube, erstmal das Produkt selber zu launchen, ne? Was man denn so braucht und was der Nutzer so braucht.
Wart ihr eher so Minimal Viable Product mäßig unterwegs oder dachtet ihr, oh mein Gott, wir arbeiten mit Corporates, dann muss alles super tippitoppi sein?
Ja, also ich glaube, unser erstes Produkt war schon jetzt, ja.
Very minimal.
Very minimal, ja. Wir haben dann gemeinsam mit den Kunden das auch entwickelt. Ich würde es auch jederzeit wieder so machen. Ich glaube, das war genau der richtige Ansatz. Mit dem Input, mit dem Insights von den Kunden quasi das Produkt weiterentwickelt. Das hat super funktioniert. Aber der erste Step war, das Produkt zu launchen. Ich glaube, dann die ersten Kunden zu closen. Ne? Die ersten mehrere tausend Mitarbeiter innerhalb von wenigen Tagen ausrollen. Damals bei Porsche oder... Wo wir auch quasi mit Rossmann gemeinsam in die Partnerschaft gegangen sind, waren das große Steps für uns und davon leben wir noch heute. Ne? Also es sind gute Kunden, die das Produkt mit begleiten, die sich viel einbringen.
Viele Startups tun sich ja schwer mit Corporates als Kunden, weil sie sagen, Sales Cycles sind wahnsinnig lang und die haben natürlich ganz andere Anforderungen als zum Beispiel so ein Small-Medium-Size Business und das, die haben nur irgendwelche Sonderwünsche etc. Was sind da deine Erfahrungen und welche vielleicht Tipps und Tricks würdest du vielleicht auch anderen Gründern mitgeben, wenn ich sozusagen an große Enterprises verkaufen will und die als Kunden haben möchte?
Gerade die Enterprise-Kunden überlegen sich ja oft, was sie eigentlich brauchen, was sie wollen. Oft ist es aber ein Ausdruck des Problems. Ne? Und ich glaube, wenn du das Problem lösen kannst und auch das vielleicht besser lösen kannst, wie sie sich das in ihren Requirement-Lists das überlegt haben, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Da sind gerade die Firmen, auch die größeren, sehr dankbar, wenn du denen sagst, ne? Also ihr habt euch zwar das und das überlegt, das Problem ist aber eigentlich ein anderes und wir würden eine folgende Lösung empfehlen. Da sind gerade die größeren Unternehmen auch meistens sehr, sehr dankbar, weil die lösen das Problem ja zum ersten Mal. Und wenn du dann hingehen kannst und sagen, Firma XYZ macht das übrigens so und die so und das sind die Vor- und Nachteile, wäre das nicht auch gut für euch? Da kann man das natürlich viel formen mit. Und ich glaube, darin liegt der Erfolg auch im Enterprise Sales. Man verkauft keine Features, sondern verkauft immer Lösungen und das Problem ist natürlich, dass der klassische Einkauf, die Procurement-Abteilungen, die man heute noch kennt und hat und so weiter, die funktionieren sehr featurebasiert. Ne? Irgendwie in Anforderungsliste X, Z, Haken, Haken, Haken. Man muss aber das eher mal probieren, das auszuklammern und probieren, wirklich den Pain vom Kunden zu lösen. Und wenn man da das Vertrauen von den Ansprechpartnern hat, ich glaube, dann kann Enterprise Sales sehr gut funktionieren.
Derzeit baut ihr euren Markt in Großbritannien auch weiter aus. Warum habt ihr euch denn nach Deutschland direkt für Großbritannien entschieden und welche weiteren Märkte sind denn spannend für euch und wie macht ihr da, das ist ja auch für Startups oftmals ein Problem, in welchen Markt soll ich gehen, was macht da Sinn, ist ja doch immer noch ein großes Investment, ein großer Schritt ins Ausland zu gehen.
Ja, wir gucken uns gerade England intensiv an, weil es für uns gerade im Endeffekt der erste Step in den angelsächsischen Raum einfach ist und viel auch, also teilweise die Bedürfnisse des großen USA-Markts auch schon im Kleinen abdecken und gleichzeitig wir auch schon viele Kunden einfach da haben aus Deutschland heraus und deswegen gucken wir uns den Markt sehr, sehr intensiv an. Genau, die Auswahl des Marktes, wie geht man da am besten vor oder was ist unsere Erfahrung? Ich glaube, zu gucken, was ist die Competitor-Landscape, ne? Also welche gibt es da schon, sind die gleichen Bedürfnisse in den Märkten vorhanden und gibt es natürlich Regularien, die das möglicherweise verhindern können und das ist gerade jetzt, wenn man sich dann in unserem Produktfeld ist es ein dankbares, in England ein dankbarer Markt, aber wir hätten auch nach Frankreich gehen können oder in andere Märkte, ne, und uns die genau anschauen können.
Weil wächst man ja auch mit den Kunden, dass man sagt, unser Kunde hat da auch Filialen und dann ist das ein logischer Schritt, ich habe dann schon eine gute Referenz dort vor Ort, oder?
Genau, also das ist so, auch muss man auch echt zugeben, ne? Also unsere Kunden müssen auch mit den
Löffeln. Ja, das ist ja schon oft, ne? Weil dann auf einmal die Anforderungen der Corporates auch da sind, man will den ja auch nicht verkretzen oder verlieren, ne? Das ist immer ein schmaler Grat. Also ein kleines Startup hat natürlich auch dann begrenzte Ressourcen und kann da auch nicht mal eben schnell über jedes Stöckchen springen, das hingehalten wird.
Ja, wobei wir einen Vorteil haben, unsere Kunden sind ja schon global aktiv. Ne? Also wir haben ja Kunden global aktiv in allen möglichen Ländern der Welt, von Japan, China bis Indien. Also unsere App ist in 60 Sprachen verfügbar, kann lokalisiert werden auf die jeweiligen Standorte und so weiter, auch in Indien auf verschiedenen Sprachen, Subdialekten und so weiter. Ne? Also Das ist schon möglich und da haben uns die Kunden früh mit rausgeschleppt, sagen wir es mal so. Aber könnten jetzt keinen Sales in Indien machen, das muss man echt zugeben. Also das ist zu weit weg vom Fokus. Ja.
Welche Entwicklungen auf der Produktseite gibt es denn? Was ist da in der Pipeline? Was merkt ihr jetzt durch das Feedback auf? Was sind so Features oder Themen oder Weiterentwicklung, wo ihr sagt, das macht total Sinn für uns?
Wir glauben ganz stark, dass HR, eine ganz oder besser gesagt People, wie wir es nennen, eine signifikant andere Rolle in der Zukunft wird. Also wir haben ja das Thema von Arbeiterlosigkeit in der Zukunft. Ne? Wir werden 2030 3 bis 5 Millionen Arbeitskräfte werden fehlen in den operativen Bereichen. Das ist ein Riesenthema. Und wir glauben, dass wir deswegen das Thema der Kommunikation und das Thema der HR kombinieren müssen. Das ist eins in der Zukunft. Es wird in der Zukunft nicht mehr eine Comms-Abteilung geben, die nur Comms macht und eine HR-Abteilung, die nur irgendwie HR-Prozesse macht, sondern wir glauben, dass das in der Rolle des CHROs zusammenwachsen wird und der signifikant auch an Wichtigkeit gewinnen wird in der Zukunft, weil diese Persona im Endeffekt viel höhere Bedürfnisse hat, ne? Mit hohe Fluktuationen, man findet die Mitarbeiter nicht, gleichzeitig wir haben eine hohe Unzufriedenheit auch in den operativen Bereichen. Also 49% aller operativen Mitarbeiter wollen kündigen und davon schauen sie, also ein großer Anteil davon schaut sich auch aktiv um. Und da können es schon kleine Ausschlagspunkte sein, warum die den Job wechseln. Deswegen haben wir auch so hohe Fluktuationen da. Und das baut aber einen Druck und einen Demand auch auf. Und gleichzeitig sind diese Mitarbeiter Kern der Wertschöpfung, Kern der Customer Experience. Die Rolle gewinnt einfach massiv an Wichtigkeit. Und wir glauben, dass es ganz wichtig ist, Comms und HR zu vereinen. Die Mitarbeiter wollen nicht 10 Apps auf dem Handy haben. Es gibt diesen Super-App-Trend. Gerade was Elon Musk mit Twitter gerade baut oder WeChat, was Tencent dort macht, ist genau das Thema. Und wir glauben, dass es die Zukunft eine Super-App ist, wo alles, was der Mitarbeiter braucht, auf dem privaten Smartphone, quasi in der eigenen McDonald's, Rewe, Bosch-App, wie auch immer, abgelegt sein soll.
Wie sieht es denn finanztechnisch bei euch aus? Wer backt euch? Wer steht hinter euch? Was sind dort die Pläne? Meine, diese Ambitionen, die du beschrieben hast, brauchen natürlich auch Geld und Finanzierung. Wo steht ihr da? Was ist sozusagen das, worauf ihr aktuell stolz seid und wo ihr auch in den nächsten Jahren hin müsst?
Also stolz, wir freuen uns, dass wir gute Unterstützer haben. Ich glaub, das sind die Zeiten, wo man sich mit Höhen von Finanzierungsrunden herausstellt.
Oder wir sind die, die euch glauben oder geglaubt haben. Hoffe ich auch in der Zukunft, dass die glauben.
Also wir haben extrem gute Investoren. Wir haben gerade HV aus Berlin, haben auch Notion aus London und Lea aus Karlsruhe und Kerry auch aus Berlin. Haben ein sehr gutes Konglomerat, aber auch mit sehr guten Angels noch dahinter. Ne? Haben Roland Berger mit dabei, haben Jürgen Hambrecht Kutlaug, Fritz Oesterle, gerade die Truppe, die uns auch sehr gut unterstützt und mit nach vorne treibt. Also haben auf der einen Seite sehr gute VCs, also gerade zum Beispiel bei dem Claude von Kerry, der uns bei unserem Board sitzt, auch mit vorantreibt, aber auch sehr gute Angels auf der anderen Seite. Und das hilft uns ja und haben da letztes Jahr eine 30 Millionen Series A gemacht. Ja.
Das gerade als wir über die Produktentwicklung sprachen, haben wir diese Kombination zwischen Kommunikation und HR angesprochen. Inwieweit integriert ihr euch dann in bestehende HR-Lösungen? Personio zum Beispiel ist ja auch ein bekanntes Betriebssystem, so ein bisschen für die HR-Wirtschaft. Inwieweit deckt das auch wiederum Themen ab im Bereich der internen Kommunikation? Also in welchen Schnittstellen seht ihr euch dann? Wo sagt ihr, oder docken wir eher an? Oder langfristig ist das schon ein Bereich, den wir selber erobern wollen?
Personio ist zum Beispiel ein Partner von uns, haben wir auch eine Integration zu. Ne? Also Wir wollen jetzt dem HCM-System nicht an den Kragen. Wir wollen da dran andocken, an SAP, an Workday, an Personio, an was auch immer. Haben wir Integration zu und erweitern im Endeffekt das um den Kommunikationspart und um den einfachen Part der mobilen Lösung. Ne? Meistens, wenn man sich ein Unternehmen anguckt, die haben diverse HR-Lösungen weltweit und wir führen die alle in einer App quasi zusammen und haben diverse Integrationen zu allen Major Playern in dem Bereich und schaffen so eine Simple Experience und genau, also wollen die nicht verdrängen, können auch ATS-Systeme etc. was noch alles andocken.
Wir sprechen ja heute auch über das Thema New Work im Blue-Color-Bereich. Welche Faktoren spielen denn hier eine besondere Rolle und welche dieser vielseitig diskutierten Arbeitsmodelle im White-Color-Bereich sind da auch quasi für Frontline-Worker denkbar und können die überhaupt umgesetzt werden? Weil wenn ich bei McDonald's Pommes verkaufe, kann ich ja schlecht vom Homeoffice ausmachen oder bei Rossmann Regale einräume.
Das ist vollkommen richtig. Was ist New Work eigentlich? Ne? New Work ist ja nicht nur, dass ich nur daheim sitze. New Work ist vor allem Flexibilität für die Mitarbeiter. Das ist, wenn man Mitarbeiterin befragt, was ist eigentlich euch wichtig, dann ist es eigentlich Flexibilität. Das ist der Nummer 1 Punkt, der genannt wird. Und das ist das, was wir im Endeffekt auch liefern können für Mitarbeiter auf der Fläche. Ne? Also was wir gerade zum Beispiel gemeinsam mit McDonald's machen, ist flexible Schichttausch, dass Mitarbeiter sich flexibel neue Schichten noch wechseln können etc. Das ist ein Thema, mit dem wir wohl gemeinsam dran arbeiten. Weil Mitarbeiter, die haben Lust zu arbeiten, die wollen was bewegen, aber die wollen, wenn mal das Kind krank ist etc., wenn mal kurzfristig was kommt, dann wollen die flexibel sein.
Was heißt denn, gehen die in ihren Schichtplan rein und sagen, oh, morgen Nachmittag, da kommt mein Kind von der Kita abholen, weil mein Mann irgendwie, keine Ahnung, nicht keine Zeit hat, können das dann auf einen Mausklick und dann kriegen die 10 anderen Kollegen Notifications, sagen, hier möchtest du die Schicht von Knoschi übernehmen? Ja, nein, so muss man sich das vorstellen.
Genau, genau. Also ich schicke dir nachher eine Bewerbung für unseren Vertrieb. Eine Stellenbeschreibung für unseren Vertrieb. Genau, also du hast schon perfekt erklärt. Genau so ist es. Und diese Flexibilität ist das, was nachher die Mitarbeiter auch wollen. Also das ist das, warum Mitarbeiter oft abgeschreckt sind von operativen Bereichen. Die Schicht beginnt um 7 Uhr, geht bis 13 Uhr und du bist in diesem System, du kannst nichts dagegen tun und falls, dann ist es ein Riesendrama. Das schreckt die Mitarbeiter oft ab. Die mögen oft ihren Job. Hm. Die mögen aber nicht, weil dass sie keine Flexibilität haben.
Sie wissen, dass ihr Leben lebt.
Genau. Und ein Leben das an sich, das heißt ja schon, da passiert viel. Und diese Flexibilität den Mitarbeitern zu geben, da sind die extrem dankbar. Und das ist das, was wir auch schaffen bei unseren Firmen. Also auch diese diesen Kommunikationsstrang aufzumachen, dass ein Mitarbeiter sich flexibel und einfach auch bei einem Vorgesetzten melden kann und der andersrum auch. Ne? Und das aber trotzdem auch so Themen wie Schichtzeiten, Arbeitszeiten beachtet. Also nicht, dass die ganze Nacht dann vollgespammt wird mit Push-Notifications und so, dass das aufhört. Da sind wir ganz gut.
Und es bringt ja auch die Mitarbeitenden auch noch mehr miteinander zusammen, weil es ja auch eine Community ist. Ich helfe dir jetzt, ich springe ein für deine Schicht morgen, weil ich weiß, dass du nächstes Mal, wenn ich mal ein Problem habe und ein Issue habe, du einspringst. Das ist ja eigentlich sozusagen auch ein Mitarbeiterbindungstool, wo man sich noch stärker helfen kann, nicht jedes Mal über den Chef gehen muss und sagen, bitte, bitte darf ich morgen und dann ruft den an, du musst jetzt kommen, weil der und der, ne, so wie in alten Zeiten, sondern weil es einfach eine digitale, faire Lösung auch ist. Ne?
Ja, also hundertprozentig. Ne? Also ich glaube sehr stark daran, dass man Mitarbeiter nicht motivieren kann, man kann sie nur demotivieren und das ist, stell dir vor, du hast eine super Idee, wo du glaubst, das kann das Geschäft verändern, ne? Das ist extrem gut. Früher hast du das auf ein Blatt Papier geschrieben, hast das eingeschickt in eine Zentrale, jetzt bei einem Retailer und nach einem Jahr hast du mitbekommen, dass die Idee abgelehnt wurde. Da mehr demotivieren kann man Mitarbeiter ja gar nicht. Stell dir das mal andersrum vor. Du gehst in die App, meldest eine Idee, kriegst eine Rückmeldung relativ zeitnah, dass das eine gute Idee ist, dass sie umgesetzt wird. Der Mitarbeiter wird nie kündigen. Das ist die beste Maßnahme für Retention, die du machen kannst, weil er hat sich gefühlt ein Beteiligungsgefühl ausgelöst. Ne? Das Gleiche ist auch in der Community, die helfen sich gegenseitig bei Problemen. Ne? Also zum Beispiel Tom, auch ein sehr guter Kunde von uns, gerade mit dem genialen CEO mit René Hassfeld, der da auch vorne extrem viel macht, die helfen sich gegenseitig, die lösen gegenseitige Probleme, weil die Knowledge ist da für die Prozesse etc. Möglicherweise nicht bei der einen Person, aber es muss ja nicht alles in die Zentrale gehen, die muss ja nicht immer in die Zentrale die Sachen lösen. Oft wissen die Kollegen eigentlich, wie die Sachen laufen etc. und die helfen sich da gegenseitig in Fachgruppen etc. Das ist super spannend. Und das, diese Schwarmintelligenz halt auf die Fläche zu kriegen, Das macht gerade noch kaum jemand. Und das ist aber so ein Gamechanger für die Leute.
Wie können Unternehmen Akzeptanz schaffen, so eine App für Mitarbeitende einzusetzen? Weil oftmals ist ja so, wenn man jetzt ein neues Tool einführt, neue Software, neues Hardware, die wir sagen, schon wieder was Neues. Hat der Chef sich da wieder irgendwas überlegt? Jetzt muss ich diese blöde App und dann auf meinem privaten Handy installieren und so weiter. Oder sagt ihr, das ist so viel besser zu dem, was die bisher erlebt haben, und das ist eigentlich ein No-Brainer und die verstehen das sofort. Oder gibt es da, also wie ist dieser Prozess auch der Einführung und des Mitnehmens?
Der Punkt liegt erstmal, wir machen es sicher und datenschutzkonform auch auf dem privaten Endgerät. Das kann man so auf Firmengeräten, aber auch auf privaten Endgeräten. Und da schaffen wir halt im Endeffekt, man braucht jetzt kein schwieriges MDM oder so, man kann sich die App einfach runterladen und hat einen sehr hohen Sicherheitsfaktor. Gleichzeitig, was du ansprichst, ein sehr guter Punkt, du willst die Mitarbeiter nicht dazu zwingen. Theoretisch geht das, aber wir raten davon stark ab. Macht auch eigentlich so gut wie keiner von unseren Kunden. Du musst eine App bauen, die so attraktiv ist, dass der Mitarbeiter die runterladen möchte. Und wenn die dem Mitarbeiter Mehrwert bietet, der dadurch Zeit spart und auch noch ein besseres Gefühl hat, dann macht er das gerne. Und man muss sich die Perspektive von der Brille vom Mitarbeiter mal angucken. Ne? Der ist auf der einen Seite nutzt der Instagram oder Facebook oder WhatsApp und tauscht sich mit seinem Partnerin aus und kriegt die neuesten Infos von seinen Freunden etc. Auf der anderen Seite läuft er morgens in die Produktionshalle und sieht auf dem schwarzen Brett Zettel, die 3 Monate alt sind und das ist das, wie er im Unternehmen Teil hat. Ne? Also das besser zu machen, ist gar nicht so schwierig. Gleichzeitig das noch mit HR-Prozessen zu verbinden, dass ein Mitarbeiter sich mit einem Klick einen Urlaub buchen kann, wo er dafür ein riesen Pamphlet aussuchen musste, um zu sehen, wie viel Urlaub er hat. Ne? Gerade wenn er sitzt da mit seiner Partnerin am Tisch und diskutiert, wann sie in Urlaub fahren und er weiß gar nicht, wie viele Urlaubstage er gerade noch hat. Und früher musste er bei HR anrufen, das nochmal erklären. Inzwischen macht er eine App auf, guckt und bucht direkt den Urlaub ein und weiß relativ zeitnah, ob das bestätigt wurde oder nicht. Das sind ganz andere Prozesse, die da möglich werden. Und das ist natürlich super attraktiv auch für einen Mitarbeiter. Und muss auch ehrlich zugeben, heute, wenn man sich den 16-jährigen Azubi anguckt, der diese digitalen Welt, der Mobile Native ist, der akzeptiert nicht mehr, dass er ein Blatt Papier. In vielen Händlern, die haben einen Drucker, da wird eine E-Mail geschickt, quasi an alle Franchise, an alle Läden. Dann wird das Papier ausgedruckt und dann wird das aufgehangen. Dass das der neue Schichtplan sein soll, der sich aber am Tag dreimal ändert, das akzeptiert keiner mehr. Ne?
Und dann habe ich dich am Anfang ja so ein bisschen zwischen die unglückliche Lage gebracht, zwischen Stuttgart und Berlin entscheiden zu müssen. Aber wir müssen natürlich auch nochmal über den Standort Stuttgart sprechen. Klar, Stuttgart ist nicht unbedingt jetzt der Startup-Hub Deutschlands, aber warum Stuttgart überhaupt? Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen Einblick geben, wie denn die Gründerszene in der baden-württembergischen Landeshauptstadt aussieht und was unterscheidet sie denn auch von Berlin, München und den anderen Hubs, die wir so kennen?
Stuttgart unterscheidet sich erstmal damit, dass es eine sehr kleine Szene ist. Ne? Also es gibt fast keine Startup-Szene. Die wächst jetzt gerade, super viel. Und ich glaube, da liegt eine Riesen-Opportunity im B2B-Bereich. Man läuft die Straße runter und man hat 100 Kunden quasi, die alle von groß bis klein, die alle auf das Produkt passen. Gerade bei Manufacturing und auch Retail etc., hat man einfach sehr, sehr gute Kunden direkt vor Ort. Und ich glaube, dass Stuttgart sich langfristig zu einem B2B-Hub für Startups entwickeln wird. Und ich glaube, da eine gute Chance hat. Es ist nicht ganz so einfach, die erste Gründung zu machen, weil natürlich das Grundgehalt bei einem Daimler, bei einem Bosch, bei einem Siemens, die direkt ums Eck sind, das ist schon sehr, sehr hoch.
Das ist ein gutes Stück. Das Problem in der Startup-Szene in der Schweiz, ne? Weil du natürlich gut verdienst und da eigentlich ein gutes Leben, also umso den Stress da jetzt an.
Genau, den Stress antun. Gleichzeitig ist es auch, du musst dann irgendwie so halbwegs kompetitive Gehälter zahlen. Und das
ist aber Spaß auch dort zu gründen.
Das glaube ich sofort. Deswegen, das ist glaube ich, schon eine Herausforderung. Später zahlt es sich aber aus. Ne? Es gibt jetzt in Stuttgart, wir sind eines der größten oder das größte Startup jetzt in dem Bereich, kriegen dadurch extrem viele Bewerbungen auch. Ne? Also ein Entwickler, der bei Daimler arbeitet zum Beispiel, die sind eigentlich auf der Suche oft, die wollen ein geiles Tech-Produkt bauen. Die wollen nicht eine Ingenieursfirma und dann Software bauen. Die wollen auf den Softwarefirma unter Software bauen.
Ihr habt ja auch mittlerweile die Größe, wo das dann auch wirklich auch eine gewisse Reliability dann da ist. Und man sagt, die sind ein Startup, die sind vielleicht 6 Monate wieder weg, ne? Sondern stehen seriöse Investoren dahinter. Ihr habt da was aufgebaut, das kann man dann auch Mutti verkaufen, weil man jetzt vom Daimler zum Flip geht. Zum Schluss, vielleicht kannst du noch die folgenden Satzanfänge für mich beenden. Der entscheidende Erfolgsfaktor für Mitarbeitendenkommunikation wird sein, beziehungsweise ist,
übergreifende Kommunikation alle mitnehmen.
New Work für Frontline-Worker bedeutet
Flexibilität, Erreichbarkeit und Einfachheit.
Die Rolle, die Flip in Unternehmen spielt,
ist, sie verändert und ermöglicht einen Kulturwandel und schafft es eigentlich zum ersten Mal, die Welt der Blue Colors und die Welt der White Colors eigentlich zusammenzubringen, auch Digitalisierung auf die Fläche zu bringen.
Ihr Benedikt, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ein tolles Gespräch. Danke.
Vielen Dank dir, Tino. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn ihr mehr von Menschen hören möchtet, die unsere Zukunft aktiv gestalten, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns zu folgen, uns zu liken, zu kommentieren, gerne auch Gästevorschläge zu schauen und zu schicken. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple, bei Deezer oder bei Spotify. Insofern vielen Dank, dass ihr heute wieder unser Gast wart und zugehört habt, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank.